Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Sonntag. Am Mikrofon ist Joachim Czycierski. Dzień dobry. Der in Cannes ausgezeichnete Kinofilm Ojczyzna, Heimatland, des polnischen Regisseurs Paweł Pawlikowski erzählt von der Rückkehr Thomas Manns in ein in Trümmern liegendes und geteiltes Nachkriegsdeutschland. Pawlikowskis Film erzählt nicht nur von einer missglückten Reise in ein zerstörtes Deutschland, sondern von einer ebenso zerstörten deutschen Familie, deren Drama leise auf ihren traurigen Höhepunkt zusteuert. Es ist aber vor allem auch ein Film über das Behandeln eines Fremden, meint der Hauptdarsteller Hans Zischler im Gespräch mit Wojciech Oschinski.
Der kürzlich in Cannes ausgezeichnete Film Ojczyzna des polnischen Regisseurs Paweł Pawlikowski begleitet den deutschen Schriftsteller Thomas Mann und seine Tochter Erika auf einer Reise durch das zerstörte Nachkriegsdeutschland. In Polen läuft der Film bereits seit mehreren Wochen. In Deutschland ist der Kinostart erst im September, die Berlin-Premiere jedoch schon jetzt Ende Juli. Und wir haben die großartige Möglichkeit, mit dem Hauptdarsteller Hans Zischler zu sprechen, der bekanntermaßen in die Rolle des Literaturnobelpreisträgers geschlüpft ist. Herr Zischler, der Film erzählt, wie Thomas Mann und seine Tochter Erika nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Exil nach Deutschland zurückkommen. Das ist ein völlig anderes Deutschland. Ja, wir haben das Jahr 1949. Es sind die Geburtsstunden der BRD und der DDR und der Titel Ojczyzna mutet fast schon ironisch an, denn Thomas Mann empfindet weder die eine noch die andere Republik als sein Vaterland. Er will weder die eine noch die andere. Aber was hat sie an dieser Rolle gereizt, an dieser Figur, die ja sehr widersprüchlich ist?
Zunächst einmal ist es natürlich mehr als reizvoll, von Pawlikowski zu einem Film aufgefordert zu werden, zu einem Spiel aufgefordert zu werden, weil ich den erstmal sehr, sehr schätze. Also mit Ida und Cold War und auch Dokumentarfilme, die er gemacht hat. Was mich besonders gereizt hat, war natürlich eine sehr widersprüchliche Figur wie Thomas Mann, sozusagen eine Fassung zu geben oder ein Spiel zu geben, in dem er spürt, dass durch ihn eine Epoche geht. Das heißt, er tritt ein als Emigrant, ist unwillkommen, will aber zurück, sucht etwas wie ein Vaterland und sieht, das gibt's gar nicht mehr. Oder es ist vielleicht ein Phantom, was er da sucht, an dem er immer festgehalten hat. Und gleichzeitig ahnt oder mehr als nur ahnt, dass eben das vergeblich ist, das zu suchen. Aber er hat ja Goethe im Hintergrund und hofft oder glaubt, Erika dementiert das. Goethe könne helfen, den Deutschen wieder auf die Sprünge zu helfen. Und in dieser Widersprüchlichkeit, die er zusammen, sozusagen, die er darstellt oder die er verkörpert, jemandem ein Gesicht zu verleihen, das hat mich sehr gereizt. Und das Entscheidende war allerdings, dass es kein Biopic ist. Es ist nicht, das so sah Thomas Mann aus und so war er oder ja genau dieses Lächeln hatte er oder was weiß ich, das ist alles überhaupt kein Thema, sondern es war einfach eine Ähnlichkeit, eine äußere Ähnlichkeit, die man dann durch eine gewisse Fassung oder Haltung nochmal verstärken konnte.
Ja, Sie sagen, es sei kein Biopic und tatsächlich gibt es in dem Film einige fiktive Elemente. Im wirklichen Leben hat damals nicht Erika, sondern Katja, nicht wahr? Also die Ehefrau und nicht die Tochter, Thomas Mann auf dieser schwierigen Reise begleitet. Und trotzdem, auf der Leinwand sehen wir wahrhaftig Thomas Mann. Ja, ich meine, Sie sehen ihm auch ähnlich. Er hält ja auch Reden in dem Film, die sehr an die authentischen Reden erinnern. Daher die Frage, inwieweit haben Sie versucht, den tatsächlichen Thomas Mann zu verkörpern? Ich meine, das haben auch andere vor Ihnen versucht, zum Beispiel Armin Müller-Stahl, dem Mehrteiler von Heinrich Breleur. Und wie viel Freiraum hatten Sie, um vielleicht eine andere Figur zu schaffen?
Also die Freiheit muss man sich erlauben, dass man sagt, ich nähere mich ihm an bis zu einem gewissen Punkt und dann bleibe ich mir selbst treu. Und die Anleihen, wenn Sie so wollen, die sind eigentlich ganz äußerlicher Art. Das ist sozusagen Kostüm, es ist Auftritte, dass er sozusagen eine Art von Haltung von nicht gerade sozusagen so ein tänzerische Bewegung, sondern eher etwas vielleicht Steifes, Getragenes, diese Contenance, die sozusagen körperlich ist. Das hat mich gereizt. Das gefällt mir. Und natürlich, es kommt hinzu, wenn Sie so wollen, im Film ist natürlich geholfen, die Nacktheit von Klaus, sein Anzug. Also das heißt, sehen Sie, also es gibt Grenzen so ungefähr.
Es geht wohl in dem Film nicht nur um die Geschichte eines geteilten, eines zerstörten Nachkriegsdeutschlands, sondern auch um scheinbar eine zerstörte Familie. Ja, die Beziehung des großen Zauberers zu seinem Sohn Klaus ist ja alles andere als intakt. Und auch Erika unternimmt zwar die Reise mit ihrem Vater, verehrt ihn, ganz unproblematisch ist ihr Verhältnis zu Thomas Mann aber auch nicht. Gegen Ende des Films kommt es ja auch zu einem emotionalen Ausbruch. Es ist auch ein Film darüber, dass auch eine große Künstlerfamilie vor ganz normalen, in Anführungszeichen, Schicksalsschlägen und Problemen nicht gefeit ist.
Ja, ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Also Thomas Mann inszeniert Familie. Er hat von Jugend an eine Familienaufstellung inszeniert. Er hat sozusagen die große bürgerliche Familie hergestellt. Mit Hilfe der Pringsheim, Münchner Patrizier. Und diese Aufführung ist nicht gerade gelungen. Also, und er sieht in dem Moment des Films im Jahr 49, ist eigentlich der Zusammenbruch dieser Familie, die Tragödie ist offensichtlich. Also der nimmt sich das Leben, später kommt noch ein anderer Selbstmord dazu. Das heißt, er ist sozusagen in einem Konflikt beladen in die Situation reingegangen. In die Situation in Deutschland und trifft da auf ein krisenhaftes Deutschland, das schon auseinanderfällt. Das heißt, er ist von zwei Seiten her, nämlich einer ganz persönlichen, privaten, wie von einer sozialen Seite her, mit Dingen konfrontiert, die in einer Person zu vereinen oder zu ertragen, ziemlich schwierig ist, ja, und versucht sich dem zu stellen und er wird ja von Erika gewarnt, also, besser die Reise abzubrechen und hält daran fest. Ja, und der Preis ist hoch, ja. Aber er meint, es würde sich lohnen.
Man könnte meinen, die Welt der Familie Mann wurde bereits ausreichend durchrecherchiert. Nun ist aber vor einigen Jahren der Roman Der Zauberer, Charodiej, des irischen Schriftstellers Colm Tóibín über Thomas Mann erschien, der dann noch einmal ein neues Licht sozusagen auf sein Leben wirft, auf das Leben der Familie und der auch Pavel Pawlikowski nach eigenem Bekunden sehr inspiriert hat. Sie haben sich schon vor diesem Film viel mit Thomas Mann beschäftigt, aber haben Sie im Rahmen dieses Projektes noch einmal etwas Neues erfahren können?
Ja, durchaus. Also die sagen, die Materie ist mir vertraut, schon länger. Also Thomas Mann, ich habe 1981 Thomas Serenus Zeitblum gespielt in einem Franz Seitz Film, Dr. Faustus. Also die Beschäftigung ist älter. Aber, und Thomas Manns familiäre Welt und also ist quasi stubenrein erforscht oder fast stubenrein. Aber Colm Tóibín hat etwas Tolles gemacht. Er hat gesagt, was da mir entgegentritt an Familienkonstellationen, das kann man mal neu aufmischen. Und schreibt dann The Magician, was ganz Großartiges ist. Also der freie Umgang mit sozusagen scheinbar festgefügten Dokumenten schafft ja andere Gewichte. Das fand ich eine unglaubliche Entdeckung. Und ähnlich frei, sozusagen ähnlich unbelastet, wenn man so will, gehen Henk und Pavel Pawlikowski damit um, dass sie sagen, ach, da können wir eine Verdichtung herstellen, eine Konfrontation, die so dokumentarisch nicht überliefert ist. Und er nennt es ja auch Documentary Fiction, den Film. Und das ist ein sehr passender Ausdruck dafür. Und für mich war das eine Entdeckung sozusagen, deshalb muss ich nicht auf die sozusagen taxidermische Lebensähnlichkeit gehen, sondern einfach sagen, aha, gut, die Haltung, die könnte man hinbekommen.
Der Film von Paweł Pawlikowski ist natürlich mit historischen Bezügen übersät. Wir schreiben das Jahr 1949, wie gesagt. Aber hat dieser Film auch eine aktuelle Bedeutung? Ja, was sagt er über die heutigen Zeiten aus? Auch was den Stellenwert von Kunst und Kultur anbelangt, ja, beim Wiederaufbau eines Staates, beziehungsweise beim Neuaufbau. Es sind ja zwei neue Systeme, darunter ein verbrecherisches. Die DDR war ja ein Unrechtsstaat, auch wenn bei der Gründung der BRD auch nicht alles mit rechten Dingen zuging. Auch dort sind viele Ex-Nazis, ja, die jetzt plötzlich ja liberale Bürgermeister, Richter, Politiker sind. Auch das sehen wir in dem Film, wenn auch nur andeutungsweise. Und wie gesagt, also Thomas Mann will weder das eine noch das andere. Ja, dafür ist er auch vielleicht ein viel zu feiner Geist, ein großer Intellektueller. Aber wie ist es denn? Sollte die Kunst demnach völlig unabhängig sein? Thomas Mann vertrat ja selbst politische Ansichten. Er war ja alles andere als unpolitisch. Seine Betrachtungen eines Unpolitischen zeigen ja eine gewisse Entwicklung. Wo ist er auf dieser Landkarte zu verorten? Im Film, im Jahr 1949.
Ja, aber die was aus dieser Zeit 49 zu uns spricht, finde ich ganz zwingend, ist es nämlich die Tatsache, dass wir sozusagen, wie gehen wir mit Fremden um? Wie kommt einer, der zurückkommt, ist ein Fremder geworden? Wie geht man damit um? Was macht man damit? Die erste Reaktion ist Abwehr, Vorwurf, so. Und das ist das, was heute immer noch oder wieder üblich geworden ist. Das Ressentiment wird sofort mobilisiert gegen andere, ja. Und das ist sozusagen die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass natürlich der Wert, der genuine, unverzichtbare Wert von Kultur und insbesondere in seinem Fall von Literatur, auf den besteht er. Und zwar ohne Wenn und Aber. Er sagt, Literatur kennt keine Zonen. Das ist nicht nur so dahingesagt als sozusagen ironische Witz über Zonengebiete, sondern West und Ost, sondern ich bestehe auf Kultur. Und wenn wir auf Kultur verzichten, sind wir verloren. Deshalb Goethe. Also das ist nicht nur, dass Goethe antiquarisch ist, für ihn, das ist nicht antiquarisch für ihn, sondern Goethe ist sozusagen ist ein kultureller Impuls, der anhält, den man wieder mobilisieren muss. Das ist sozusagen seine Lektion. Und das ist die Lektion, wenn ich so auf Kultur bestehe, dann muss ich mich gegen Barbarei wehren.
Hier würde ich gerne noch einmal nachhaken, wenn Sie erlauben, weil Sie gerade Goethe erwähnt haben. Thomas Mann kommt in das geteilte Deutschland ja aus einem bestimmten Anlass. Zwei Orte, mit denen er sehr verbunden war, Frankfurt am Main und Weimar, ja, sind plötzlich in zwei verschiedenen deutschen Staaten. Und Thomas Mann tritt ja als großer deutscher Autor, als Literaturnobelpreisträger, in Goethes Fußstapfen sozusagen. Er soll im Osten und Westen einen Preis erhalten. Johann Wolfgang von Goethe war aber zu diesem Zeitpunkt schon seit über 100 Jahren tot. Er konnte nichts gegen seine politische Vereinnahmung ausrichten. Thomas Mann lebte. Ist dies auch etwas, was dieser Film erzählen möchte? Einen toten Dichter kann jedes System vereinnahmen. Mit einem lebenden, lebendigen habt ihr es schwerer. Wobei natürlich dem Film auch Johannes R. Becher auftritt, der auch lebendig ist und sich sehr schnell vereinnahmen lässt.
Nee, ich würde es etwas anders betrachten. Nämlich der Bezug auf Goethe heißt, Deutschland ist in geistiger Hinsicht etwas, was nicht korrumpiert werden darf. Goethes Idee von Deutschland ist ein geistiges. Darauf besteht er. Und wenn ich darauf verzichte, bin ich verloren. Das ist sozusagen, er sagt, Goethe ist ein Orientierungspunkt, und zwar in die Zukunft. Also indem er sagt, an dem, was ich vorhin schon sagte, an dem Festhalten von Kultur und von Bildung als Orientierungspunkt. Und das ist sozusagen für ihn der Punkt, wo er sagt, wenn ihr darauf verzichtet, deshalb gehe ich auch in den Osten. Ich lasse mich nicht vereinnahmen, aber ich gehe mal hin. So, und dann sagt er, dann kann etwas glücken. Also
man könnte doch auch annehmen, diese Reise sei doch eigentlich gescheitert, oder zumindest für ihn selbst, für Thomas Mann.
Wenn Sie so wollen, ist diese Reise nicht geglückt. Durchaus. Das ist durchaus etwas, was was hat er denn? In Frankfurt hat er Pfiffe und im Osten hat er sozusagen die sowjetische Kulturpropaganda. Und weiß in dem Augenblick, wo er sozusagen nicht reagieren könnte, nämlich als Schaufelberger in das Zimmer kommt mit und Buchenwald die Geschichte erzählt, schweigt er. Also er hat es nicht in der Hand, darauf öffentlich zu reagieren. Und insofern ist es sozusagen auch ein Eingestehen eines Scheiterns. Ja, und das zu zeigen, finde ich natürlich wirklich wichtig. Also weil einfach wir auch an dem Scheitern eines Menschen oder an dem Versagen in einem gewissen Augenblick durchaus was lernen können. Das finde ich eben sehr, sehr lehrreich. Also es wird ja keine Hagiographie hier betrieben, ja. Also es ist durchaus ein sehr widersprüchlicher Mensch, der dann noch seine Ideen vertritt, auch wenn er merkt, ganz überzeugend bin ich nicht gewesen. So, die werden mich nicht anerkennen, aber er besteht darauf.
Was dem Zuseher unweigerlich am Ende des Films auffällt, ist, dass dieser Film relativ kurz ist, sehr verdichtet. Das Ganze wirkt dennoch sehr gelungen. War das Drehbuch ursprünglich umfangreicher? Ja. Wurde das später kondensiert, geschnitten oder war es von vornherein relativ knapp?
Na, im Drehbuch waren eigentlich nur die Szenen festgelegt und das Drehbuch war sehr knapp, sehr kurz. Verblüffend kurz, muss ich sagen. Und das waren aber im Grunde schon, mit Ausnahme der Redeteile aus der Goethe-Rede, war das ziemlich genau festgelegt. Aber nicht das Gestische, die Reaktion. Das ist sozusagen die Kunst der Regie, sage ich mal, dass Pavel einfach das Vermögen hat oder die Kunst hat oder die Vision hat, zu sagen, in diesen gesetzten Bildern, und es ist kein schnell geschnittener Film, das Gegenteil dessen genau, in dem könnt ihr auftreten. Das ist eure Bühne. Und das finde ich natürlich, das ist ein Geschenk.
Sie haben in einem der Interviews zu diesem Film gesagt, als Sie die Kameraführung gesehen haben, während des Drehs, haben Sie sofort festgestellt, dass es sich hierbei um etwas völlig anderes und vor allem etwas Besonderes handelt. Aber auch für den Zuschauer, ja, für das Publikum ist die Bildkomposition einzigartig, also sehr expressiv. Und es wird auch nicht so viel geredet in dem Film, ja. Also daher, was ist ungewöhnlich Ihrer Meinung nach an der Bildkomposition, an der Kameraführung? Und ist es nicht auch etwas Neues und Ungewöhnliches, dass ein Film über einen der sprachgewandtesten, sprachgewaltigsten deutschen Autoren vor allem von der Bildsprache, ja auch von der Musik lebt und trotzdem sehr gelungen wirkt?
Was anders ist als in der üblichen Kinoerzählung, das kann man ganz einfach sagen, dass die gesetzten Bilder, die gesetzten Kadragen, die Pawlikowski und Lukaszal machen, sind so genau gesetzt, dass man keine Unterschneidungen benötigt. Das ist etwas ganz Ungewöhnliches. Das passiert heute nicht mehr. Heute werden Filme ganz schnell hin und her, die müssen irgendwie dauernd laufen, muss so ein Flow entstehen und so weiter. Braucht er nicht. Wie kommt das? Weil das Bild so genau vorgegeben ist. Weil jedes Detail im Bild vorher genau überlegt ist und auch weiß, was das nächste Bild sein wird. Das ist etwas, was heute sagt man, ja, wir machen eine Variante und dann bauen wir da noch um und fehlt. Nee, das gab's da nicht. Es war ganz klar.
Ja, Sie meinten wohl auch, dass die Kamera mit Luft nach oben ausgerichtet gewesen wäre. Also ja. Etwas Unheimliches gehabt hätte. Dass da oben sehr viel Raum offen
ist. Ja, sehr viel Luft über den Köpfen, was sehr ungewöhnlich ist, was einen unglaublichen Raum schafft, einen Bildraum. Vor allem in dem Format 4:3 wird es sehr viel höher. Wenn ich in die Breite gehe, fehlt die Höhe. Aber in dem Format 4:3, ist ja fast quadratisch, ist sozusagen plötzlich unglaublich Luft nach oben. Und das gibt den Figuren eine völlig andere Fassung. Ja, dass er so wenig spricht, das ist sozusagen, finde ich, geradezu ein Glücksfall. Und zwar deshalb, weil er gar nicht ist, nicht, dass ihm die Rede nicht zu Gebote steht, sondern er versucht durch Schweigen, durch knappste Bemerkungen sozusagen etwas zu setzen. Also ich nehme nur ein Beispiel, wenn der russische Kulturoffizier zu ihm sagt, Sie haben gerade die neue Deutschlandhymne gehört. Und dann sagt er, wer hätte das gedacht? Also sozusagen, und das kann, also diese dialektische Ironie, die ihm immer zur Gebote steht, ist fantastisch, weil er sagt, er ist sehr knapp in den Bemerkungen, sagte zu Becher, ich bin ein bourgeoises Relikt, was wollen Sie denn von mir? Mein Bruder Heinrich ist ja sozusagen viel mehr links als ich oder so. Das reicht. Das heißt, der Film will ihn ja nicht als Dichter zeigen, sondern will ihn als ein politisch reisender Schriftsteller Das ist der, den wir hier sehen, der natürlich nicht genau weiß, wohin die Reise am Ende führt. Aber was ich natürlich besonders bemerkenswert finde, ist, dass er bei aller Kontenance, bei allem sozusagen an sich halten, am Schluss wird es kathartisch. Groß und da hört die Sprache auf, hört die Schrift auf, beginnt die Musik.
Wir haben die Städte Frankfurt am Main und Weimar erwähnt, aber im Film sehen wir vor allem Zerstörung. Wir sehen das zerstörte Deutschland, ja, und es wäre schwierig gewesen, denke ich, dies an den Originalorten zu drehen, ja, die heute völlig anders aussehen. Aber in welchen anderen Städten musste gedreht werden, um eine gewisse historische Authentizität zu vermitteln? Ja, die Authentizität eines zerstörten Deutschlands. Haben Sie auch in Polen gedreht?
Ja, eben, Schlesien, ganze Zeit.
Ja, wir sehen in dem Film außer den Mitgliedern der Familie Mann andere authentische historische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Johannes R. Becher, Gustav Gründgens, die Wagner-Brüder. Gründgens ließ sich von den Nazis vereinnahmen und dann sehen wir Becher, ja, der zu einem Vorkämpfer des Kommunismus wird, großartig dargestellt von David Striesow, der auch Kulturminister der DDR wird, die Hymne verfasst. Kurzum, also es bleibt ein Film über die Vereinnahmung von bekannten Personen des kulturellen Lebens. Es ist also auch ein Film über einen Prozess, der uns in der Volksrepublik Polen auch nicht unbekannt war.
Ja.
Wie war die Zusammenarbeit mit Paweł Pawlikowski, mit einem polnischen Regisseur? Ja? Konnte er eigene Erfahrungen mit der Geschichte seines eigenen Landes mit einbringen? Es ist ja im Grunde genommen ein deutsches Thema. Ein polnischer Regisseur greift es auf und setzt vielleicht auch neue Impulse. Anders gefragt, wie ist der polnische filmische Blick auf den Umgang der Deutschen mit ihrer eigenen deutschen Geschichte? Ist der anders? Konnte sich Pawlikowski da gut hineinfühlen aus ihrer deutschen Sicht?
Ja, ich würde mal umgekehrt sagen, ich kenne keinen deutschen Regisseur, dem es eingefallen wäre, ein solches Thema aufzugreifen, weil er als Pole Erfahrungen hat mit diesen sozusagen Kollisionen innerhalb des eigenen Landes. In Polen haben sie ja also eine heftige Auseinandersetzung im Inneren, also die sozusagen fast noch dramatischer ist als in Deutschland. Vielleicht droht uns diese Dramatik auch jetzt. Das könnte sein, ja. Aber der Blick eines sozusagen von der polnischen Geschichte sozusagen inspirierten Regisseurs auf Deutschland, das hilft natürlich Deutschland besser zu verstehen.
Herr Zischler, besten Dank für das Gespräch.
Während Ojczyzna in Polen bereits vor einigen Wochen angelaufen ist, kommt er Anfang September auch bundesweit in die deutschen Kinos. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie einen entspannten Sonntagnachmittag. Es würde mich freuen, wenn Sie auch am Montag wieder dabei sind. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Es verabschiedet sich Joachim Ciecierski. Do usłyszenia. Cześć.
Kochać strach. W nich podkutych butach chodzi globu pół, a w powietrze niesie kule zamiast pszczół. Gdy w powietrzu kule brzęczą zamiast pszczół. zaciśnięte pięści. Ciosem gaszą sny, bo im obiecałeś raj za morzem krwi. Uwierzyli w jakiś raj za morzem krwi. Jak to robisz, świecie? Dobry ojcze nasz, że nie spuszczasz oczu, patrząc sobie w twarz. Jak się czujesz, patrząc sobie prosto w twarz?
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenia. Wir hören uns.